irgendeiner hat eine scheiß Laune und wie beeinflusst das alle anderen?
Was heißt denn das eigentlich für uns in der Rolle derer, die wir Lerngruppen zusammenstellen?
Das wissen wir, wenn wir auf ein Rockkonzert gehen.
Man könnte ja auch sagen, es ist doch viel geschickter, wenn wir jeden Menschen einzeln trainieren würden.
Irgendwann fehlt so die Ernsthaftigkeit für das Thema, das vielleicht eine größere Tiefe erfordert.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Bonjour, Jürgen.
Bonjour, ça va, toi?
Ah, ça va bien, merci.
Dobrze.
Ich habe heute ein Thema, was ich da jetzt schwerlich, also es wäre eine Kampfkurve, wenn ich das versuchen würde, da anzuknüpfen, aber es hat auch was mit dynamischen Dingen zu tun. Ich möchte heute mit dir über Gruppendynamik sprechen.
Gruppendynamik.
Ich habe vollkommen fasziniert bei meinem Überprüfen, also ich habe irgendwie gedacht, Gruppendynamik, ich glaube, wir haben noch gar nicht. Nein, wir haben noch gar nicht. Wir haben uns noch nie über Gruppendynamik unterhalten. Wir hatten es mal mit als Thema, aber noch nie als
ist ja auch total
Hauptthema.
Nachrangig eigentlich. Also
ja, oder? Vollkommen ja. Wurscht. Und Gruppendynamik gemeint tatsächlich weniger als die Methode, zu sagen, wir schmeißen eben Menschen in den Raum, die keine Anleitung erhalten und beobachten, was ist der Effekt, den das hat innerhalb der Gruppe, sondern Gruppendynamik darauf bezogen, was heißt denn das eigentlich für uns in der Rolle derer, die wir Lerngruppen zusammenstellen und begleiten, während sie interagieren.
Da fällt mir ganz, ganz viel zu ein. Es kann sein, dass wir wieder eine zweite Folge dazu machen können, wenn man jetzt ganz viele Aspekte darüber legen kann.
Und ich habe noch einen Layer, den ich auf jeden Fall hier stark mit reinbringen möchte. Und vielleicht ist das so der zumindest für die erste Folge ein Hauptlayer ist, nämlich die Unterscheidung Online und Präsenz.
Boah.
Aber wir können ja erstmal den Einstieg in das Thema Gruppendynamik über deine Assoziation machen, weil ich wusste ja, womit ich um die Ecke komme und habe tatsächlich auch ein paar Rechercheschritte gemacht, weil ich das unbedingt wissen wollte, wie der aktuelle Stand ist. Durch Covid haben wir ja jetzt viel, viel mehr Forschung, dachte ich mir, ist auch so, über Gruppendynamik in der Online-Welt, gerade im Vergleich zur Präsenzwelt. Und das fand ich, also sind ein paar super interessante Erkenntnisse bei meinen Recherchen rausgekommen. Und gleichzeitig hast du gesagt, du hast sofort Ideen, Assoziationen, Gedanken. Hau mal raus, was waren das erste oder zweite oder dritte, was dir so in den Kopf schoss?
Auf jeden Fall sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern helfen. Das abzugrenzen von anderen Dingen. Also ich will das Beispiel nennen, als ich das den schwarzen Gürtel für Trainer geschrieben habe, habe ich mich mit Gruppendynamik hauptsächlich unter dem Aspekt beschäftigt, wie gehen negative Dynamiken ab in einer Gruppe. Irgendeiner hat eine scheiß Laune und wie beeinflusst das alle anderen oder viele andere und die beeinflussen dann wiederum jemand anders. Also da ging es mir hauptsächlich um diese Abwärtsspiralen, dass müssen wir aber kurz einmal abgrenzen für unsere Hörerinnen. Also wenn, oder du sag mal, ob das das ist, was du meinst unter dem Begriff Gruppendynamik. Du telefonierst mit einzelnen Teilnehmerinnen vor dem Training. Denkst du, oh, was für tolle Menschen kommen da zusammen. Spannend, nahbar, eloquent. Ja, super spannend. Und freust dich auf diesen Tag und dann kommen die nach und nach in deinen Training rein und dann fragst du dich irgendwann, wieso sind die alle so anders als in dem Einzelgespräch, weil das sind jetzt Wechselwirkungen auch zwischen uns selbst und diesen Einzelgesprächsteilnehmerinnen, aber dann kommen die zusammen in einem Raum und plötzlich stiftet das eine das andere an. Und wenn wir jetzt hier über Gruppendynamik sprechen, sollten wir nicht so sehr das Systemische in den Mittelpunkt stellen, sondern die Dynamik, die sich am besten durch der Herr der Fliegen erklären lässt. Also man gibt eine Gruppe von, in dem Fall Kindern, auf eine Insel und denkt, naja, die werden Spaß haben, die werden spielen. Aber wer das Buch je gelesen hat, der wird verstehen, dass das Tragödien sind, die sich dadurch abspielen, dass eins zum anderen kommt und das Menschliche hervortritt. Und wenn das die Dynamik ist, geht sowohl positiv,
und nein.
Geht sowohl positiv
genau,
als auch negativ.
Genau, das ist mir jetzt wichtig.
Also
richtig,
wenn einer der Anstiftende ist oder die Anstiftende, geht das genauso gut nach oben wie nach unten.
Genau.
Aber ich komme nun lustigerweise gestern von einem Basketballspiel da war zu sehen, wie sehr jeder einzelne Einfluss auf die Stimmung der Mannschaft hat.
Hm.
Das ist die Dynamik, über die du sprechen willst.
Definitiv. Also es geht wirklich um dieses Beeinflussen wechselseitig zwischen den Menschen, die zu dieser Gruppe gehören. Und bei uns sind das ja immer oder fast immer, wenn wir mit Teams arbeiten, nicht. Ansonsten sind das ja temporäre Gruppen, die genau für den Moment zusammenkommen, wo dieser Lernprozess stattfindet. Und auch da ist ja immer die Dynamik drin, dass sich verteilt, wer hat welche Rolle. Sei es eben so der Spaßmacher, die Spaßmacherin in der Gruppe, jemand, wo eher hingeguckt wird, selbst wenn es eben kein festes Team ist. Ne? Wer ist da eher von der Meinungsbildung her eine Orientierung für die anderen? Aber auch genauso dieses Thema durch die Entwicklungsphasen gehen, ne? Wenn Gruppen gerade wie bei uns jetzt zum Beispiel in der Academy länger zusammen sind als nur mal 2 Tage. Da auch mal zu gucken, wann ist denn da eine Storming-Phase? Ne? Wo geht denn da ein bisschen was los? Auch das, und das ist natürlich für uns besonders wichtig, dass halt wechselseitig gelernt wird.
Ja.
Also, dass Lehren und Lernen unterstützt wird durch positive Gruppendynamik. Und mir ist schon wichtig, dass wir eben immer in diese beiden Richtungen gucken, also sowohl in die positive als auch in die, die eben auch unangenehm sein kann, im Sinne von beispielsweise, naja, so ich muss mich ja nicht kümmern, weil alle anderen sich ja kümmern. Also das kann ja innerhalb des Trainings von so simplen Dingen wie, wer nimmt eigentlich die Getränke, Flaschen und Gläser am Ende des Tages und stellt die mal an einen Platz. Ist das immer dieselbe Person oder sind es dieselben zwei oder machen das auch mal andere? Also so kleine Dinge, die dann eben auch zu Konflikten führen können, in 2 Tagen meist nicht ausgetragen, sondern eher so abgelegt innerlich. Aber insgesamt durchaus spannend anzugucken, auch gerade wie bei uns jetzt, ne, eine Gruppe, die länger zusammen ist, wie wird auch da mit Konflikten umgegangen? Aber beides ist für mich wahr, ne? Also sowohl das positive Beeinflussen, was wir als Trainerinnen und Trainer nutzen können, und wo eben die ganz spannende Frage ist, wenn ich da wieder den Link zu On-Offline gebe, gibt es Aspekte, die verloren gehen? Das fühlen wir, aber gibt es da auch Nachweise in Anführungsstrichen dafür? Und gibt es Dinge, die wir auf eine andere Weise setzen sollten, damit die Dynamik ähnlich ist? Wenn du jetzt mal so guckst, gerade aus dem auch Schwarzer Gürtel und jetzt ins Positive gedacht, man könnte ja auch sagen, es ist doch viel geschickter, wenn wir jeden Menschen einzeln trainieren würden. Jetzt mal abgesehen von der finanziellen Seite, ne? Dass es vielleicht ein bisschen aufwendiger ist vom Preis. Aber wenn du das vergleichst, also Einzeltrainings, die du machen kannst mit den Menschen, die in dieser Gruppe sind, und dieselben Menschen als Gruppe zusammengenommen. Und aus welchem Grund?
Nicht nur, ich bin nicht nur deswegen Trainer geworden, weil ich die Dynamik das Spannendste finde, was es überhaupt gibt auf der Welt, sondern weil diese Dynamik zu nutzen, um Lerneffekte zu erzielen, ist das, woran ich zutiefst glaube. Also, dass wir einander brauchen, um über bestimmte Hürden zu gehen. Die Leute kommen aus der Komfortzone, wenn sie andere sehen, die aus der Komfortzone kommen. Der ganze immersive Anteil von Freude beispielsweise an bestimmten Dingen ist sehr, sehr viel stärker, nachgewiesenermaßen sehr viel stärker, wenn der geteilt wird, Freude. Also, joy is better when shared. Und das wissen wir, wenn wir auf ein Rockkonzert gehen. Also wir können Musik auch alleine hören, auch alleine genießen. Das kann super immersiv sein. Aber zusammen mit entweder einem Klassikkonzert schweigenden 10.000 anderen oder auf einem Metallica-Konzert nicht schweigenden 10.000 anderen, das sind andere Impacts für uns selbst. Und, und deswegen würde ich bei vielen Dingen sagen, brauchen wir eine Gruppe und auch das, was zwischen denen geschieht, zwischen den Individuen in der Gruppe, um diese Lernleistung voranzubringen. Und, und das ist einfach nur, ich glaube, eine Folge unserer Evolution, dass wir an dem Punkt sind, immer noch, dass all die Selbstlernprogramme egal wo man hinguckt, all die Selbstlernprogramme nicht so wirksam sind wie die Programme mit anderen zusammen, wenn sie richtig gesteuert sind. Also das kann auch das Gegenteil sein. Es kann sein, dass man wegen der Gruppe nichts lernt.
Und das geht dann
aber der Trainer, die Trainerin für verantwortlich. Mhm. Aber wenn eine Gruppe dafür genutzt wird, dass Einzelne in der Gruppe lernen, ist das das A und O. Mhm. Und insofern lohnt es sich, die Mechanismen und diese Resonanzen und Gegenresonanzen, all diese Dinge besser zu verstehen, damit man, ich stelle mir das immer ungefähr so wie vor wie bei einem Surfer, der die Welle nicht analysieren muss, also ein bisschen analysiert er schon, also wenn die dann kommt, dann sieht er die kommen und sieht eine bestimmte Höhe, sieht eine bestimmte Dynamik und sieht vielleicht sogar so Details, sind das Schaumkronen, sind das, gibt es da schon einzelne Gischtspritzer, wie verteilt sich diese Welle, wie lang ist die, wie viel Höhe hat die, das kann er alles, könnte er alles rational noch analysieren, aber in dem Moment, wo er drauf ist, reitet er die. Und das ist super intuitiv und dann hat man keine Zeit jetzt zu überlegen, was ist der nächste Move. Aber es beginnt damit, dass man weiß, wie eine Welle entsteht, auf welcher Entfernung das ist und welche Eigenschaften die hat. Jetzt will ich aber nicht zu sehr in dieses Bild abgleiten und auch nicht mal den Eindruck vermitteln, dass uns das bei Gruppengelänge auf diese Art und Weise, die Gruppe zu surfen, aber daher kommt dieser Begriff, die Gruppe surfen, dass man Dynamiken versteht und auch frühzeitiger eingreift, wenn sie ungünstig sind für die Gruppe und frühzeitig eingreift, wenn man merkt, hey, das möchte ich verstärken, damit die Gruppe damit lernt, mit dem, was hier gerade passiert. Und dafür gibt es dann natürlich viele, viele Anlässe und viele Beispiele, das zu erkennen.
Wenn du da mal weitergehst, du warst ja jetzt nicht vorbereitet auf das Thema.
Nee.
Gleichzeitig aber mal wieder schauen. Ja. Gleichzeitig mal die ersten Gedanken, die du hast zu dieser Frage. Wenn ich als jemand, der das noch nicht so lange macht, oder als jemand, der sagt, ich mache das so intuitiv, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, also Beispiel Welle, ne, Gischt, nicht Gischt, keine Ahnung. Ich gucke in diese Gruppe und ich habe so ein Gefühl dafür, was die jetzt brauchen oder nicht brauchen. Yeah. Was sind denn die Beobachtungsfokus, die ich mir setzen kann, wenn es darum geht, die Dynamik irgendwie noch anders wirklich wahrzunehmen?
Ich habe mal angefangen damit, ich habe es Fuel genannt, also so einen Treibstoff von Gruppendynamiken anzuschauen. Und da findet man dann einzelne Dinge, die man kurz mal in den Fokus stellen kann und wieder abstellen kann. Ich will mal einen erstmal nennen, weil ich bin da noch nicht so ganz ausgereift mit der Vollständigkeit dieser Liste und auch der Quantität, aber da sind so ein paar Dinge drauf, da würdest du jetzt bestimmt gleich ergänzen. Zum Beispiel Status. Also Leute kommen rein und unsere Hörer und Hörerinnen, wenn sie Kommunikationstrainerinnen sind, wissen, dass wir Menschen in dem Moment, wo wir uns begegnen, immer erstmal so einen kurzen, unbewussten Statuscheck machen. Und das meint jetzt nicht mein Boot, mein Haus, mein Pferd oder was auch immer, sondern wer weicht aus? Wer macht Platz? Wer ist größer, wer ist kleiner? Wir hatten mal einen Trainer in der Trainerausbildung, der das in einer anschaulichen Übung gezeigt hat. Da wurde ein Kanal gebildet aus Menschen und zwei Leute sollten sich einfach nur entgegengehen, du erinnerst dich. Und es wurde aber nicht gesagt, wer wem ausweichen muss. Es ging nicht aneinander vorbeizugehen, ohne dass einer von beiden ausweicht. Und dieser Check wurde innerhalb von Bruchteilen von Sekunden gemacht und einer ist ausgewichen. Sonst wären sie zusammengeknallt. Und ich glaube, wenn eine Lernsituation in der Gruppe losgeht, ihr alle kennt diesen Moment, die setzen sich und gucken dann so komisch sich um. Und da ist sowohl ein Statuscheck, zum Beispiel auch in Bezug auf die eigene Kompetenz. Also die gucken kurz, sind das Leute, die das, was hier passiert, dann schon besser können als ich? Oder bin ich im Mittelfeld oder bin ich vielleicht sogar einer der Besten hier? Das sind keine bewussten Prozesse, ganz selten mal. Hat jemand vielleicht wirklich diesen Gedanken, aber das ist so ein Checken, erstmal gegenseitig, wo stehe ich in dem, was hier passiert. Der Trainer und die Trainerin gehören übrigens dazu, auch hier wird dieser Check gemacht,
wird auch
steht der, die über mir, unter mir. neben mir, das ist, ist so eins von diesen Fuel. Und wenn das jetzt nicht behagt, also man merkt, ich habe hier zu wenig Status, fängt an, dieser Status in den Mittelpunkt zu geraten oder eine zunehmend stärkere Rolle zu spielen. Mhm. Das heißt, jemand, der in seinem Status zurückgesetzt sich fühlt, wird anfangen, Statusspiele mit uns zu spielen, um das wiederherzustellen. Das stiftet wiederum andere an, weil wenn jemand seinen Status erhöht, wird ja im Vergleich dazu der Status eines anderen reduziert. Und dann gerät diese ganze Gruppe in Bewegung. Du kennst diese wunderschöne Übung, wo man so Dreiecke bilden muss.
Genau.
Also
such dir zwei Menschen.
Im Kreis für unsere Hörerinnen und Hörer, die Übung kennt. Die können wir im Klug geschwätzt. Kannst du die Bit by Bit anleiten, glaube ich. Aber
Klug geschwätzt, hätten wir schon eine Weile nicht.
Ja. Die Idee von dieser Übung ist, dass man dadurch, dass man zwei Bezugspunkte hat, mit denen man ein gleichseitiges Dreieck bilden soll, am Anfang so das einmal eingerichtet, weiß man, das sind die beiden Leute und jetzt fängt sich einer an zu bewegen, um dieses gleichseitige Dreieck herzustellen, weil der sich dann aber bewegt, muss sich der bewegen, der diesen Menschen als Teil seines gleichseitigen Dreiecks hat. Ich merke gerade, das kann man nicht beschreiben.
Das ist ganz schwer zu beschreiben, genau. Aber die
für euch da draußen,
war ja drin. Insofern.
Die bewegen sich am Ende alle. Alle bewegen sich in dem Raum und alles geht durcheinander. Und es dauert ewig, bis das so einigermaßen zur Ruhe kommt.
Und eine Runde klug geschwätzt. Hier die Bit-by-Bit-Anleitung für diese wunderbare Übung, die Dynamik in Gruppen zeigt. Alle Teilnehmenden sind so lieb und bilden einen Kreis. Jetzt suchst du jede einzelne Teilnehmerin, jeder einzelne Teilnehmer, dir innerhalb der Gruppe, ohne es zu sagen, nur für dich selbst, zwei andere Personen aus. Gib mal ein Handzeichen, dann heb mal die Hand hoch, wenn du diese zwei Personen für dich innerlich festgelegt hast. Warten, bis alle Hände oben sind. Okay, du merkst dir diese zwei Personen und änderst daran nichts mehr. Eure Aufgabe als Gruppe ist es jetzt, dass jede und jeder von euch mit diesen zwei Personen ein gleichschenkliges Dreieck darstellt. Also der Abstand zwischen dir und den beiden Personen ist identisch jeweils zur einen und zur anderen. Los geht's! Das war schon alles für die Anleitung. Was dann passiert, ist intensiv. Natürlich bewegt sich jeweils die einzelne Person, die ich mir ausgesucht habe, auf eine Weise, die eben dafür sorgt, dass ihre eigenen gleichschenkligen Dreiecksbereiche hergestellt werden können. Und da ich ja auch das gleichschenklich will, muss ich mich wieder bewegen. Ich bin Teil eines anderen gleichschenkligen Dreiecks und so ist eine lange Phase des Sich-Findens und Einsortierens und so weiter. In der Regel kommt es irgendwann zum Stillstand, das kann aber auch recht lange dauern und meist wird die Übung dann nach einiger Zeit abgebrochen bzw. beendet und gesagt, okay, macht mal Freeze und schaut mal, was passiert und dann kannst du die Auswertung in jede beliebige Richtung machen, je nachdem, was du zeigen möchtest. Bei uns wäre es jetzt in dem Fall der Einfluss, den die Bewegung eines Mitgliedes des Systems auf den Rest des Systems hat. Meist werden alle möglichen anderen Elemente mit in Bewegung gebracht, ohne dass das im Vorfeld genauestens vorhersagbar ist. Und das mal gefühlt und erlebt zu haben, veranschaulicht natürlich Inhalte, die du sonst vielleicht nur theoretisch rübergebracht hättest, auf deutlich immersivere Art und Weise. Das war klug geschwätzt.
So ist das mit dem Fuel-Status zu Beginn, so wie mit eigentlich nahezu allen anderen Bedürfnissen, sodass wir zugucken können. An einer Stelle poppt das hoch. Wenn wir den Begriff Status im Kopf haben, sehen wir das auch. Mir reicht es schon manchmal schon der Atem in der Stimme, um zu checken, hier braucht jemand gerade eine Statusbestätigung. Wenn jemand beispielsweise zu Beginn während des Klärens des Organisatorischen, das für mich immer Gruppenlesen ist, am Anfang, wenn dann einer sagt, ja, mir wäre es wichtig, dass wir morgen wirklich pünktlich Schluss machen. Und da ist so ein bisschen wenig Atem in der Stimme, dann weiß ich, okay, der Mann braucht Einfluss oder die Frau braucht Einfluss auf das, was hier passiert. Und ich sage, ja klar, wann muss denn los? Hilft's dir, wenn wir vielleicht 5 Minuten früher Schluss machen, dann hast du ein bisschen weniger Stress. Damit klar ist, der kann hier Einfluss üben und das sind jetzt schon Mittel, um damit umzugehen.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich aber toll, weil das wäre für mich immer die Kombi. Also du musst es erstmal sehen, du brauchst diese Brille. Und zum Zweiten ist der Unterschied zwischen, wir nutzen Gruppendynamik als Intervention, also machen nichts damit, sondern lassen sich das entwickeln. Und wir nutzen in unseren Trainings das Wissen um Gruppendynamik, um zum Beispiel Prävention zu betreiben oder etwas positiv zu unterstützen. Da sind wir ja jetzt gerade bei Zweiterem. Und das heißt eben einmal, was du sagst, ne, ich räume diesen Status dann auch ein. Also ich gebe ein Stück dieses Raums und gleichzeitig stelle ich mich aber einem in your club, ne, auch auf eine Höhe mit diesem Status, sodass das eben nicht die unterwürfige Sabine sagt, sondern eine, die auf der gleichen Höhe ist. Dann erlebe ich auch oft bei dir, dass du am Anfang dieses Thema der möglicherweise eigenen Statusreduktion einbaust, indem du sagst, hey, guckt euch um. Na, und einige von euch denken jetzt vielleicht, oh Gott, die anderen können das schon viel mehr und viel länger und sind da viel fitter drin. Ne? Und damit auch aktiv arbeitest. Wie machst du dann weiter, wenn du das einmal angesprochen hast?
Kommt drauf an. Kommt drauf
wie
an.
Wie immer.
Wie immer. Aber also je nachdem, was für Fuel gerade da im Raum ist. Und ob das eine gewünschte Dynamik ist oder eine unerwünschte. Ich will mal einen nennen, wo mir das zu heiter ist manchmal. Also wo ich merke, die fangen an, Witze zu machen, rumzublödeln oder Witze auf Kosten des jeweils anderen zu machen und so. Und dann irgendwann fehlt so die Ernsthaftigkeit für das Thema, das vielleicht eine viel größere Tiefe erfordert. Und dann kann man natürlich als Trainerin immer Impulse geben, die das wieder umkehren oder anders surfen, was da im Raum ist. Oder man kann diejenigen verstärken, die aus Sicht der Trainerin nützliche Haltung dem Thema gegenüber haben und denen mehr Gehör verschaffen. Weil allein das Fuel Priming, also immer dann jemand, der zuerst spricht, formt alles, was danach kommt, oder? Das kann man ja nutzen.
Bewusst indem man Personen dafür ansprechen, meinst
genau,
du
indem man dafür sorgt, dass gerade der Richtige spricht oder die Richtige. Und das ist so ein Spiel.
Da gleich mal ein Schwenk zum Thema Online und Präsenz, den ich sehr interessant fand. Eines der Forschungsergebnisse, und wir verlinken in den Shownotes ein paar Wege zu Forschungsergebnissen. Ein Forschungsergebnis war beim Online-Vergleich, dass diese Dinge sehr, sehr früh gesetzt sind und dass sie sich nicht eigendynamisch ins Positive dann drehen oder positiv entwickeln. Das fand ich super interessant. In der Präsenz hast du eine größere Chance darauf, dass selbst wenn du das am Anfang vielleicht nicht so beeinflusst hast, wie du es idealerweise gerne hättest. Ne? Du siehst vielleicht die Statussituation und merkst irgendwie erst zu spät, ach, verdammt, ich habe da gar nicht irgendwie positiven Einfluss drauf genommen. Dann ist es wesentlich leichter, das einmal selber noch ein bisschen zu lenken, aber auch darauf zu vertrauen, dass das innerhalb der Gruppe sich relativ leichtfüßig ins Positive dreht, wenn du so viele andere Dinge gesetzt hast, die auf Thema psychologische Sicherheit, ne, da hat man eine extra Folge, spielt natürlich bei der Gruppendynamik eine riesige Rolle. Und wenn du die settelst, dann ist die Chance, dass sich auch diese Statusthematik positiv entwickelt, total groß. Im Online-Kontext ist mittlerweile der Blick drauf, dass man sagt, okay, was sich so in den ersten 60 Minuten eingeschlichen hat, das ist eigentlich etwas Tragendes, wo du sagen kannst, das kannst du auch noch nach 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, ja, auch wenn du dich wieder triffst als Team, immer wieder beobachten. Also das ist sehr zäh. Es ist viel schwieriger, das dann wiederum in eine andere Richtung zu bewegen. Das fand ich sehr spannend als Unterschied.
Da hätte ich jetzt so, ich kenne die Studien nicht, aber ich hätte das so mir primitiv hergeleitet.
Ja.
Weil die,
ist ja immer gut, wenn die Studien sich dann auch mit der eigenen, mit dem eigenen Erleben vertragen,
genau.
Ne?
Ja. Nee, wenn die mir zustimmen. So.
Auch weil sowieso, das, also deswegen das, hast du die ja auch so in Auftrag
gegeben. Ach, die ist das, ach so, ja.
Die ist das,
nee,
genau.
Denen habe ich das gesagt. Nein, für mich macht das, ergibt das Sinn, dass dadurch, dass die Anzahl, die schiere Summe der Signale körpersprachlicher und stimmlicher Art reduziert ist, wir weniger Einfluss aufeinander ausüben. Also es fängt schon damit an, dass die wenigsten Menschen in die Gesichter derer gucken, die online zu sehen sind. Jetzt mal abgesehen davon, wenn es 12 sind, kann man nicht so viel mitkriegen von den einzelnen Gesichtern, wenn sie dann noch Kamera aus haben oder nicht in die Kamera gucken. Mhm. Oder man mehr auf sein eigenes Video guckt als auf das, auf die anderen.
Dann oder lassen, die Beleuchtung so ist, dass ich die Mimik schwerlich erkenne.
So, oder man hat nebenbei Mails offen. Egal, was die Gründe sind, ich glaube, wir haben nicht so viel stimmungsmäßigen Einfluss aufeinander. Das lässt mich selbst manchmal verzweifeln, auch in Meetings, weil ich sehe dann ein einzelner Mensch ist in nicht so einem guten Zustand oder abgelenkt oder ähnliches und ich habe außer auf die Metaebene zu gehen und Dinge auszusprechen, nicht die Möglichkeit, ihn einfach körpersprachlich oder stimmlich zu verführen, da zu sein oder in eine bessere Stimmung zu geraten. Und zum
Beispiel Distanz verkürzen
oder in einer Pause reden. Das Pacen von Gesichtern. Weil die schnellste Form, die Ernsten aus ihren ernsten oder kritischen Zuständen rauszuholen, ist eigenes Gesicht anpassen, Moment im Rapport bleiben, Gesicht aufreißen. Also die Augenbrauen hoch, lächeln, plötzlich gehen die Gesichter mit. Das ist ein permanentes Spiel von Menschen, die Gruppen surfen, dass sie immer wieder hingucken an die Stellen, wo gerade die Stimmung nicht dem entspricht, was man haben will. Und pacen, Rapport, Leading, pacen, Rapport, Leading. Und so sind dann die bereits Geletteten, also die wieder in dem richtigen Zustand sind, stiften dann die anderen an. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist online.
Total. Und richtiger Zustand heißt ja wirklich lernfähiger Zustand. Genau. Das ist ja das, was wir immer anstreben. Genau. Ja. Und ich kann, wenn ich dann merke, dass dieser Weg, den manche von uns intuitiv gehen, ne, ohne dass sie jetzt in diesen drei Kategorien Rapport, Pacing, Leading denken, dass sie irgendwie spüren und merken, da geht jemand nicht mit, den kann ich mir dann eben mal in der Pause schnappen und sagen, hey, du wirkst ein bisschen gedämpft, was ist los? Und das geht online alles nicht. Und
man könnte ihn anchatten.
Ja, das sind alles so immer die Tipps, genau, wo ich sage,
vor allem, wie soll man gleichzeitig schreiben
genau,
und weitermachen?
Das genau. Und was ich entdeckt habe, und jetzt komme ich so zu dem Knüller, weil wir auch so ungefähr, wir sind wahrscheinlich etwas über der Hälfte. Ich habe eine Sache gefunden, die ich wahnsinnig spannend finde und die ich echt abgefeiert habe. Auch natürlich, weil sie sich mit meinem Gefühl deckt, aber weil sie endlich auch mehr erklärt, was da eigentlich passiert. Es ist eine Studie gemacht worden, unfreiwillig in der Zeit von Corona. Die war nämlich angesetzt für Präsenzveranstaltungen. Man hat die EEG und die Herzrate hat man getrackt bei Menschen, die in einer Gruppe zusammengekommen sind. Also Gehirnströme und Herzrate. Ja. Und weil das dann coronamäßig überrannt wurde, diese Situation, hat man das sowohl in Präsenz als auch online gemacht und miteinander verglichen. Und es ist so, dass wenn wir zusammenkommen, wenn wir in einem Raum sind, dass wir auf beiden Ebenen, also neuronal und kardial, also mit sowohl den Schwingungen in unserem Gehirn, als auch mit den Schwingungen oder beziehungsweise dem Schlägen unserer Herzen in einer Art Gleichtakt oder ähnlichen Takt hineinkommen. Und dazu habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, warum machen Körper sowas? Da kommen wir gleich noch dazu, weil ich das super interessant fand. Ja. Ja. Und Fakt ist definitiv, dass das online nahezu gar nicht passiert, in Präsenz aber automatisiert. Es sei denn natürlich, wir haben eine sehr große Störung innerhalb der Gruppe. Ne? Wenn es wirklich tiefliegende Konflikte gibt, dann ist das auch fraglich. So tief habe ich jetzt die Studie noch gar nicht durchdrungen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber Fakt ist, dass das eben nachweislich nicht in der Form passiert, was natürlich dadurch auch heißt, wir haben weniger Möglichkeiten, dass die Gruppe sich gegenseitig in eine positive Richtung mitnimmt. Ne? Sowohl eben vom Hirn her und Hirnsynchronität heißt, und deswegen machen wir das auch, wir Menschen, dass wir schneller verstehen, was in der Kommunikation läuft.
Ja.
Wir müssen nicht so aufwendig kodieren und dekodieren, sondern wir haben eine bessere Möglichkeit, durch dieses Mitschwingen auf so einer gleichen Verständnisebene zu sein. Genau. Ja. Und dadurch wird es wesentlich wahrscheinlicher, dass wir mit weniger Aufwand einander verstehen. Und das
Herzraten, nach dem Online-Training.
Ja, das ist genau das kam da auch raus. Ganz
Autisten
genau, weil wir das dauernd versuchen.
Dechiffrieren und dekodieren. Und das ist so anstrengend, statt einfach zu fühlen, was ist hier im Raum.
Ja,
und,
ja,
und,
ja. Ja. Also auch das, ne, erleben tun wir das alle, dass wir online am Ende richtig durch sind im Vergleich zu derselben Zeit in Präsenztraining. Mhm. Und das sind jetzt Erklärungen dafür, die sich mir sofort erschlossen haben, wo ich dachte, ja klar, vollkommen logisch. Ne? Thema Herz ist auch interessant auf der, natürlich sagt man so spontan gleich mal, ja, hat was mit Empathie zu tun. Ja, hat es auch. Und warum wir das machen, fand ich super interessant. Weil wir uns so warnen konnten in Vorzeiten, wenn einer aus der Sippe was Ängstigendes entdeckt hat und die Herzen der anderen mitschwangen, und das klingt so ESO, ist aber nachweislich so, ja, es ist absolut nachweislich so, dann war klar, dass die ganze Sippe eine Botschaft bekam von, irgendwas stimmt hier nicht. Und die hätten jetzt auch nicht erklären können, warum haben sie auf einmal den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht. Tatsächlich konnte man aber, oder hätte man damals, vielleicht waren die Gerätschaften noch nicht ganz so ausgefeilt, hätte man auch da schon
in der Steinzeit jetzt.
Ja, genau. feststellen können, dass der Puls eben schneller wurde, obwohl sie selber überhaupt keinen Anlass innerhalb ihres wahrnehmbaren Umfeldes hatten, sondern ein Mitglied der Sippe. Und das ist jetzt auch so, ne? Wenn wir da gleich schwingen und jemand freut sich über etwas, hat eine Erkenntnis, hat einen Lerngewinn, hat so einen Aha-Moment, dann schwappt das automatisch über. Auch wenn ich vielleicht gar nicht denselben rationalen Aha-Moment hatte, habe ich so einen emotionalen Aha-Moment.
Aber ich will den haben.
Ja,
die,
genau.
Die Aussicht auf Joy, also die Aussicht auf Dopamin, ehrlich gesagt, ist etwas, was uns antreibt zum Handeln. Das ist jetzt wiederum Paul Zak, der das bewiesen hat, dass die in dem Moment, wo die Dopamin- und Oxytocin-Ausschüttung gleichermaßen groß ist, also eine sogenannte Immersion Peak, ich wollte das jetzt hier gar nicht einbringen, aber
ja,
es muss sein. Der Immersion Peak, dass der viel stärker zum Handeln als zum Bewerten auffordert.
Also oh, das ist interessant. Warte mal, den musst du mal kurz sagen lassen. Der ist ja toll, der sagt.
Du kannst einen Trailer
mehr zum
sehen,
Handeln als zum als Bewerten. Zum Bewerten. Wie cool ist das denn?
Du kannst einen Trailer sehen und kannst hinterher auf einer Skala sagen, von 0 bis 10 fand ich den 10, also ein guter Trailer von irgendeinem Film, aber du guckst ihn dir im Kino trotzdem nicht an.
Ja.
Paul Zak kann sehen, war der an, wie hoch war die Immersion. Und kann man mittlerweile mit einer Armbanduhr testen, hast du auch gesehen in San Diego damals.
Ja. Ja.
Und er sagt, in dem Moment, wo die Immersion höher ist als bei anderen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute in diesen Kinofilm gehen. Und zwar nachweislich. Mit einer Wucht. Also das heißt, die konnten vorher oder können jetzt schon seit längerem Vorhersagen treffen, gehen die Leute eher ins Handeln oder nur ins Bewerten. Bewerten heißt hier guter Trailer. Und das heißt in Bezug auf das Lernen miteinander, wenn wir in einer dynamischen Situation sind, also wir kriegen einander mit, dass in dem Moment, wo einer Lust empfindet und wir das mitempfinden und der hat vorher was Bestimmtes gesagt oder Bestimmtes getan, dann wollen wir das auch sagen und tun, was dieser Mensch macht. Deswegen sind die Erfolgserlebnisse im Training so wichtig oder auch Schmerz. Also in dem Moment, wo jemand Schmerz dann sich vom Schmerz lösen kann, gehen wir wiederum empathisch mit und sagen, okay, wenn das geholfen hat, diesen Schmerz zu lösen, dann will ich das auch tun. Deswegen ist unser dritter Hebel Immersion so bedeutsam.
Total.
Und noch eins zu dem Höhlengleichnis, was anderes ist, aber dieses, unsere Herzen schlagen gleich und kriegen das, haben so ein Alarmsystem dabei. Stell dir vor, jemand stößt sich den Kopf und wir würden nicht auch den Schmerz empfinden, wenn wir hingucken.
Ja, dann müssen wir das alle
mit.
Machen.
Wir hören das Tock.
Genau.
Tock, da hat jemand gegen, keine Ahnung, gegen so ein offenstehendes Fenster, so ein Fensterrahmen gestoßen. Frontal. Das macht Tock. Und wir spüren, wenn wir es mitgekriegt haben, spüren den Schmerz dieses Menschen. Für uns alle hieß das damals, wir müssen was für diesen Menschen tun. Und wir müssen uns davor schützen,
dass
das wieder geschieht. Dadurch haben wir als Sippe viel, viel besser überlebt als diejenigen, die nicht aufeinander achten konnten oder das nicht mitgekriegt haben.
Ja.
Da hat praktisch der Säbelzahntiger an der einen Ecke der Sippe schon gefressen und die andere hat tief geschlafen. Das ist nicht überlebensdienlich.
Und das ist auch nochmal was in diesen Erklärungen mit auftauchte. Wir hatten halt die Sippe als hauptsächliche Kraft, also unsere Superkraft war Sippe. Wir hatten weder geiles Fell noch krasse Krallen, noch mega tolle Zähne. Irgendwann haben wir angefangen, Waffen zu bauen, aber selbst das war dann in Sippe irgendwie noch viel wirkungsvoller, mit denen zu agieren. Aber deswegen ist das Thema Sippe, Bindung, Dazugehören so hoch relevant und das ist ein weiterer Teil bei dem Vergleich Online und Präsenz. Natürlich nehmen wir soziale Nähe im Präsenz viel mehr wahr, allein schon, weil wir mehr Sinneskanäle zur Verfügung haben. Und dadurch die Nähe sich besser anfühlt. Aber wir rein körperlich auch wirklich uns mehr annähern können. Da wird sich mal in den Arm genommen, da wird mal eine Tasse weitergereicht, da wird mal die Hand auf den Arm gelegt. Da sitzt man nebeneinander. Und all das passiert eben online gar nicht. Und dieses Bindungsthema, was fehlt, das Thema gleich schwingende Herzen und gleich schwingende Gehirne, ist genau das, was diese Anstrengung erzeugt. Also wir versuchen die ganze Zeit, das alles irgendwie hinzukriegen und auszugleichen und zu erfahren, haben wir jetzt hier die Sicherheit, die wir brauchen? Ist das wirklich so? Und wir können uns da ein Bild machen, beziehungsweise zu einer Art von innerem Urteil kommen, nur viel anstrengender. Und deswegen ist so das Grundfazit dieser Studie, der Lerninhalt, wenn es um reines, was ist transportiert worden, ne? Was habe ich verstanden, geht. Der ist relativ stabil vergleichbar zwischen Präsenz und zwischen Online. Der Aufwand allerdings, diesen Inhalt sich anzueignen, ist wesentlich höher, insbesondere dann, wenn es eben um Inhalte geht, die nicht fachgebunden sind, also reine kognitive Inhalte sind, sondern viel mit der ganzen Komponente affektive Lerninhalte, Miteinander, Kommunikation und so weiter angeht. Und natürlich feiere ich das tierisch und du mit wahrscheinlich.
Ich mache nie wieder ein Online-Training.
Genau, also, weil wir jetzt, ja immer
das
sagen,
das habe ich noch gebraucht. Oh. Also, das ist Quatsch, wir wollen noch
das, ne?
Herzen gleich schlagen hier. Was redest du da hier? Herzen
aber
hier,
das,
Herzen
genau, gleich schlagen. Es hilft, glaube ich, so sehr, auch wenn es ums Argumentieren geht, weil natürlich die Aussichten monetärer Art beim Online so viel größer sind. Ne? Und dann aber zu sagen, warte, bestimmte Teile dieses Trainings, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie gestalten wir diese ganzen Lernreisen und so weiter. Ne? Und Teile dieses Trainings, die sich auf Kommunikatives, auf Zwischenmenschliches, auf Miteinander beziehen und die dieses brauchen, weil ich übe, weil ich mich aus der Komfortzone rausbegeben möchte, das ist in Präsenz effizienter. Effizienter für die Kraft der Menschen, effizienter für die Leistungsfähigkeit und bei gleicher Zeit definitiv mit einem höheren Ergebnis ausgestattet.
Ja, nachhaltiger.
Juhu!
Das wird jetzt hier ein Plädoyer. Ich komme gerade aus einem Tough Conversations Training und mit Seminarschauspielern und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das fühlen kann, wenn man das online macht. Man kann das rational nachvollziehen, man kann das auch verstehen und wenn man einigermaßen Gelegenheit hat, dann danach Dinge zu üben, kann man das auch dann emotional nachbilden. Aber das ist, die Gruppendynamik ist dein Freund.
Ja, total.
Und das wegen, finde ich, müssen wir weiter daran forschen und mehr darüber wissen. Es gibt ja manchmal diese Fälle, wo man wirklich denkt, die Leute denken, wir reden hier spirituell oder in irgendeiner Form haben wir so Wahngespinste, so Zen-artig, wir sind alle eins. Ja, wir sind ein miteinander verwobenes Wesen, das dadurch überlebt hat. Also unsere Sprache und unser Mitempfinden war das, was uns hier erhalten hat.
Und das ist nicht Esoterik, das ist Biologie, Punkt.
Stimmt, Chemie sogar, wenn man jetzt auch, so Moleküle noch mit dazu
Biochemie, nimmt. Genau. Und auch so Dinge, die wir tun, manchmal wirklich auch intuitiv mit Gruppen, also gemeinsamen Rhythmus irgendwie zu bekommen. Das ist, wenn wir zusammen lachen, wenn wir zusammen klatschen, wenn wir Sachen aufsagen. Ne? Wir haben ja oft auch gesprochen über dieses Miteinander Dinge aufsagen, was sich erstmal total schräg anhört, was wir aber immer mal wieder machen. Und auch wenn man singt gemeinsam, ist da wusste ich, dass das synchrone Atmen ganz viel mit uns macht. Und tatsächlich ist das all das, was dann wiederum messbar Einfluss auf diese Synchronisierung von Herzschlag und Gehirn Schwingungen einzahlt. Und insofern kann man damit natürlich arbeiten. Und das ist wiederum online schwieriger, weil wir immer diese leichte, zeitversetzte Übertragung haben. Wir wissen alle, wenn man versucht hat, irgendwie gemeinsam mal einen Chorgesang hinzukriegen.
Happy Birthday dieses Jahr für meinen Sohn war sehr lustig, weil wir dachten, können wir jetzt alle nicht mehr Rhythmus halten oder nicht mehr singen, weil die kommen halt verzögert an.
Genau. Ja. Genauso ist Blickkontakt, was du schon gesagt hast, ein ganz elementarer Punkt, um diese Verbindung zu aktivieren. Und natürlich ist es jetzt auch wichtig, dass man sagt, klar, du kannst online auch einiges davon herstellen. Du brauchst tatsächlich einfach bewussteres Steuern dieser Dinge. Also du brauchst relativ früh so eine Klarheit darüber, wie sind in Anführungsstrichen Regeln und Prozesse hier bei uns, ohne dass du jetzt anfängst, da am Anfang eine Liste von so machen wir das hier aufzubaumeln, aber durch Vorleben, durch bewusstes Ansprechen, dadurch, dass du, wenn jemand anfängt, so sehr nett und immer nur positiv zu reden, auch mal reingehst und sagst, okay, wer hat eine komplett andere Meinung? Gebt mir mal ein Handzeichen oder gebt mal so einen Daumen hoch, wenn ihr komplett zustimmt, so einen mittleren, wenn ihr nicht so ganz zustimmt und einen runter, wenn ihr sagt, nee, dem stimme ich tatsächlich nicht zu. Und dann bewusst diese andere Stimme zu holen, weil auch das ein Effekt ist, der online beobachtbar ist, dass viel mehr gleichförmiges Antworten passiert. Eben weil wir diese Sicherheit noch weniger spüren, dagegen gehen zu dürfen. Alles, was eben psychologische Sicherheit angeht, wo ich Fehlerhaftes einfach mal rauslassen darf, wo ich noch nicht weiß, ob es fertig gekaut ist und ich darf es einfach mal aussprechen. Das bewusst einzufordern, bewusst zu holen, bewusst selber zu tun, das sind lauter Effekte, die wahnsinnig förderlich sind, auf diese Gruppendynamik einzahlen, wenn ich das online mache und auch relativ früh eben mache. Und was ich noch einen Aspekt fand, um da nochmal hier die Forschungsergebnisthematik abzurunden, da habe ich noch nie bewusst hingeguckt und fand es aber sehr fühlbar, wenn du Gruppen Aufgaben gibst online. Also auch das wird natürlich sofort gesagt, möglichst schnell in Breakout Rooms, immer wieder zu kurzen Zeiten mit klaren Strukturen, mit klaren Aufgabenverteilungen, auch Rollenverteilungen. Wer von euch guckt hierauf, wer von euch guckt darauf, wer von euch guckt darauf. Das alles im Bit by Bit mit einzubauen. Alles super. Gleichzeitig ist es cool, wenn du Aufgaben vergibst, die bewusst Diskussionen benötigen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn es zum Beispiel jetzt eine reine Rechercheaufgabe wäre, dann wird die locker aufgeteilt untereinander. Jeder macht seinen Teil und dann kommen alle mit dem Ergebnis wieder raus. Also viel an gemeinschaftlicher Arbeit passiert da nicht. Wesentlich weniger als in Präsenz. In Präsenz guckt man sich gegenseitig im Laptop auf den Bildschirm, wenn man recherchiert, quatscht währenddessen mal eben nach nebenan. Sag mal, hast du sowas schon mal gehört? Oder ey, das ist ja voll cool. Das passiert eben online gar nicht. Da wird dann mal eben schnell aus einer Gruppenarbeit eine Einzelarbeit. Und auch das fand ich interessant, bewusster noch bei der Aufgabenwahl tatsächlich auf diesen Punkt zu achten.
Ja.
Also es geht mit viel mehr Aufwand.
Mit viel mehr Aufwand.
Online.
Und man muss dann halt auf die Ergebnisse gucken, reicht das dafür? Wie gesagt, wir haben beide auch schon an anderen Stellen darüber gesprochen. Je nachdem, welche Inhalte da vermittelt werden sollen, kann das sinnvoll sein oder nicht.
Genau.
Geht es um Modellverstehen oder Theorie oder kristallines Wissen im Sinne von Vokabeln? Das hat alles Gründe, wo das bessere Mittel ist. Aber dann, wenn es um den Menschen geht, geht es einfach ein bisschen schneller und tiefer, wenn wir eine Gruppendynamik dazu haben.
Ja.
Und das, da glaube ich fest dran.
Und ansonsten, natürlich kommt es immer darauf an und gleichzeitig bin ich froh, dass das jetzt mal zeigbar ist in Studienergebnissen.
Ja. Für euch danke da draußen, unten in den Kommentaren.
Genau. Hab vielen Dank.
Gerne. Bis nächstes
bald.
Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.